Andronaco. Ein Leben für Essen wie in Italien.
Ein Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Buongiorno, Vincenzo Andronaco.
Silvia, buongiorno. Una bellissima giornata e buon lavoro.
Ich spreche in diesem Podcast mit dem wahrscheinlich bekanntesten Italiener Hamburgs, mit dem erfolgreichen Unternehmer, der vor 4 Jahrzehnten den Gusto Italiano in die Hansestadt gebracht hat, Vincenzo Andronaco. Dir gehören heute 11 große italienische Supermärkte, 3 davon in Hamburg. Und deinen ersten großen Mercato hast du hier in Billbrook eröffnet, wo wir jetzt sind, mitten im Industriegebiet. Ja. Und wenn du durch den Supermarkt, durch das riesige Lager gehst, oder vom Büro aus auf den Parkplatz guckst, wo meistens so ein Dutzend LKWs stehen. Was denkst du, was fühlst du dann?
Also ich sage dir ganz ehrlich, ich kriege Gänsehaut. Also ich bin ganz ehrlich jetzt, ich bin sehr stolz. Ich bin stolz darauf. Weil, wenn ich denke, dass wir von 4 Quadratmetern, von ein paar Äpfeln, ein paar Bienen und was weiß ich, was wir gehabt haben, das war nicht viel. Heute sind wir, wie du schon mal gesagt hast, auch die bekanntesten Italiener in Norddeutschland sowieso, aber in ganz auch Deutschland. Wir, ich und mein ganzes Team und meine Leute, haben wir zusammen was hergestellt. Wenn ich durch die Lager gehe, ich gucke nach oben, nach unten, nach rechts und links und meine diese ganze Ware sehe, sage ich dir ganz ehrlich, geht mir durch das Blut. Also ich bin riesen stolz darauf, sowas aufzubaut und sowas. Auch, ich finde auch toll von unseren Kunden, dass sie sagen, Mensch, oh, Signor Andronaco, grazie, Signor Andronaco, grazie, dass sie sowas in Italien in Billbrook gebracht haben, in so ein Industriegebiet, dass so viele Leute sagen, so, wir kommen hier halbe Tage, wir machen halbe Tag Urlaub, wir kaufen ein, wir essen im Bistro hier. Also die Leute fühlen sich hier richtig gut. Und das sehe ich auch, das normal bin ich ganz stolz. Na, wir sind 2000 hier gezogen.
Genau, das wollen wir jetzt so langsam mal aufrollen, ne, damit man das auch versteht. Denn das Unternehmen war ja nicht immer so groß. Nein. Und ich mache nochmal eine Reise zurück in die 80er Jahre. Okay. Da waren wir nämlich bei unserem letzten Podcast stehen geblieben. Ja. Da warst du Malocher am Bau. Ne? Hast uns erzählt, dass du die Kühlbrandbrücke mitgebaut hast, den Elbtunnel und so weiter, im Atomkraftwerk gearbeitet hast. Ja. Also wir wollen jetzt heute in diesem Podcast darüber reden, wie du quasi aus dem Nichts ein großes mittelständisches Unternehmen aufgebaut hast. Und aber bevor du eben zu den Lebensmitteln gekommen bist, hast du in Industriefabriken mal Luft, dann auf dem Bau. Und über diese ganzen ersten kalten Jahre haben wir eben in der Podcast-Folge 2 schon gesprochen. Du bist ja als Gastarbeiter ohne Ausbildung, also nur mit Schulbildung, hergekommen. Du bist ja weit gekommen, bevor du dich selbstständig gemacht hast mit den Lebensmitteln, oder?
Ja, Silvia, du hast vollkommen recht. Ich hatte immer schon mit 12, 13, 14, ich habe immer eine riesen Motivation, ich hatte riesen Vision. Also ich hatte immer eine Vision, also ich wollte was werden. Und wie wir alles wissen, musst du fleißig, sonst gibt es nicht.
Ja, und dann warst du am Bau und da warst du auch so fleißig und hast dich hochgearbeitet,
ich
oder?
Ich war am Bau jahrelang, fast 11 Jahre am Bau. Ich war dann hier bei der Firma Bauer in Schwarzenberg. Eins war mein ehemaliger Chef, ist leider, das Gott früh gestorben, ich glaube mit 70 ist verstorben. Und für die Zeit habe ich auch eine ganze Menge Kohle verdient. Also das war die gute Zeit, da wo Deutschland richtig plus in den Himmel, plus nach oben gegangen ist. Und wie gesagt, dabei ich war zwar zufrieden, ich war dankbar, dass ich so viele gute Geld verdient und dass ich mit den Leuten klar gekommen bin. Aber es war nicht mein Ding. Ich wollte immer was tun. Ich wollte immer was machen für mich. Also ich wollte mal irgendwann eine Ferrari, so haben, wie ich als Kind mir gewünscht habe. Ich wollte mein eigener Chef sein. Mhm. Und wie die Zufall ist, das haben wir langsam geschafft, von Bau wegzugehen. Mhm. vom Bau weggegangen und sind wir angefangen.
Da hat dir jemand was angeboten, ja, oder?
Sind wir angefangen mit den Freunden, sagte du, ich habe 4 Quadratmeter in Bamberg, Ausgang von der ganzen U-Bahn, der Bus, also das war, das war wahnsinnig.
An der Haltestelle,
wo viele Leute vorbeikamen. Wahnsinn, ne? Ich war nachmittag da, ich glaube, weiß nicht,
wie viel. 4 Quadratmeter was wurde dir da angeboten?
2 Meter, 2 Meter, 2 Meter.
Ja. Also
das war... Das
also ein Stand, ja?
Das war ein Stand. Also im Grunde, ich habe auf die Straße verkauft. Und der gute Mann hat gesagt, pass auf, du kannst 5 Jahre hier bleiben, weil in 5 Jahren sind meine Kinder schon um die 20, 21, haben die schon ausgelernt und das machen wir selber weiter. Und so hat das auch funktioniert. In der Zwischenzeit von wie gesagt, das war ein riesen Problem. Ich mag eine Obst- und Gemüsestand, aber ich hatte nur Lahnung, Silvia. Ich hatte nur Lahnung. Ich wusste noch nicht mal, was eine Äpfel, Jonagold und Morgenduft und
Grenes. Die ganzen deutschen Obstsorten, ja, auch aus dem alten Land, ne?
Ich wusste noch nicht mal, was die ganze Zeit. Aber wie man immer weiß, wann man die Lust dazu hat. Und dieser Ehrgeiz, das habe ich auch gelernt. Also musst du vorstellen, ich hatte zum Beispiel Radieschen gekauft an Freitag, aber Montag habe ich aufgemacht. Und Montag kannst du dir denken, wie die Radieschen ausgesehen haben. Dazu zu viel Ahnung hatte ich. Null.
Also du hast viel Lehrgeld bezahlt, ja, sozusagen. Ja, hast dich selber dann ausgebildet quasi. Oder gab es da jemanden, der dir so ein bisschen was gesagt hat dann über
Nein, auf dem Großmarkt, die alten 4 Länder, die alte Länder haben gesagt, du, das musst du das nehmen, das musst du das nehmen. Also ich bin da hier, das war Gemüse, war nicht viel mehr, da hier war eine Obstsaison. Mhm. Also Kirschen, waren viele Kirschen gegangen, Äpfel, also diese ganze Saison-Sachen also war...
Regionale Saison war, da
regional,
hast du
ja, genau
aus
so.
Deutschland.
Genau so.
Da war noch gar nichts aus Italien dabei, oder?
Und inzwischen, da habe ich ein paar Italiener gekannt und die Italiener, meine Landsleute, haben gesagt, Mensch, du fährst jeden Tag auf den Großmarkt, kannst du für mich auch mal Salate bringen, kannst du mal für mich Tomate bringen. Und so ist angefangen auch mit der Lieferung. Also, dass ich die Anfänge dieser Pizzerie beliefert habe. Ja, Kopfsalate, Tomate, Gurken, Zwiebel und diese kleinen Programme. Also, im Grunde, das war.
Dann warst du quasi ein bisschen Lieferando für die Gastronomie.
Ja, ja,
du hast denen immer was mitgebracht. Bist dann immer im Auto rumgefahren und hast denen Lebensmittel gebracht, ja?
Ja, die haben ja mit so richtig in Ordnung, also die haben Abend bestellt oder die Bestellung, da war die erste Fax schon, ne? Das ging, das war nicht so wie heute. Heute ist alles, aber da war nur Fax, war schon eine Luxus, überleg mal.
Also wenn junge Leute das jetzt hören, ne? Fax, das ist so ein Gerät, da kommt dann so ein Papierstück raus, ja, was draufsteht, also quasi die E-Mail ausgedruckt, sowas.
Genau
so. So muss man sich das vorstellen, ja.
Ja, ja, das war, wie gesagt, es war schon Luxus, so eine Fax schon so.
Ja, ja.
Und da sind die Bestellungen gekommen und inzwischen hatte ich auch eine junge Italiener, die erste Mitarbeiter, eine Giovanni, und er hatte, ich habe die Stand gemacht und er hatte diese paar Restaurants, was wir gehabt haben, die beliefert.
Das war ja eigentlich schon der erste Schritt zur Firmenexpansion,
genau,
ne? Also da brauchtest du schon einfach Mitarbeiter. Und
genau so. Aber dann natürlich, die 5 Jahre gehen schnell vorbei und ich hatte mich bemüht, auf dem Großmarkt einen Stand zu bekommen. Also ich habe gesagt, Du musst nach vorne, du kannst hier nicht wo noch ein kleiner Stand bleiben in Bamberg. Du musst weiter. Dann war zufall eine Familie aus Winsenluhe, eine deutsche Familie, haben die aufgegeben auf Großmarkt, hat einen Stand mit 25 Quadratmeter und das habe ich genommen. Und das war mein erster Stand. Natürlich, da hatte ich schon ein bisschen mehr Ahnung von was ist das Radicchio, was ist das Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren und. Also war meine Erfahrung war schon ein bisschen vorne, ich war schon Professor.
War die Professorin, ja.
Genau. Dann hatte ich schon die erste Mitarbeit. Und was mir, was ich gesehen oder was mein Gefühl, also sagt, Mensch, du brauchst hier am Telefon eine deutsche Stimme. Du brauchst jemanden, dass dir in Deutsch spricht, dass er ein bisschen mehr Ahnung hat und so. Und da ist die erste deutsche Mitarbeiter, also richtig, der hatte so viel Geld verdient, der Marze, dass ich konnte gar nicht bezahlen. Ich konnte ehrlich noch nicht bezahlen, so viel Geld, was ich ihm gegeben.
War das ein Kaufmann, auch ein Gelernter?
Ja, war ein Kaufmann, das hat er gelernt. Er hatte schon auch, ich glaube, 10 Jahre Erfahrung schon auf Großmärkte gehabt. Und wie gesagt, das konnte ich noch nicht mal bezahlen, konnte ich mir gar nicht leisten. Aber ich habe gedacht, da muss ich durch, ich brauche jemanden. Und so haben wir das gemacht. Und der gute Mann war bei mir, ich glaube, 10, 15 Jahre. War lange nicht mehr bei mir. Und zusammen sind wir diese Schritte gegangen. Immer mehr Lieferung.
Ich würde noch gerne wissen, wie hast du diesen Geschäftsführer damals gefunden?
Auf dem Großmarkt, also da habe ich mal gefragt. Und da, komischerweise, das waren viele, viele junge deutsche Leute, dass die so schon gelernt haben auf dem Großmarkt, die wollten mit mir kommen. Ich weiß nicht, warum.
Ah, ja. Die Leute sind auf dich zugekommen, ja, ob du sie einstellen könntest, ob du Mitarbeit brauchst und so.
Korrekt.
Ja, wie erklärst du dir das?
Ja, vielleicht, weil ich immer so nett war, vielleicht, weil das gerade interessant war mit dieser Italien-Geschichte und so.
Ja, interessant. Wir sprechen ja auch über die 80er Jahre, ne? Also das war ja die Zeit, in der die Deutschen dann auch wie wild nach Italien reisten, ja, und da stimmt. Urlaub gemacht haben und dann auch irgendwie die Musik aus Italien kam, Toto Cotugno, l'Italiano, ne? Und so weiter. Und dass man Pizza aß plötzlich, ja, und Pasta und nicht mehr nur Bratwurst, die du ja so gerne, ja, magst.
Ja. Heute noch, die liebe ich heute noch.
Genau. Also das war ja einfach die Zeit, da wurde man so ein bisschen italophil, ne? Auch genau. In Deutschland.
Da ging los mit dieser, wie gesagt, Lieferung wurde immer mehr und da waren viele gute Restaurants. Und meine Landsleute haben mir gesagt, Mensch, Vincenzo, sag mal, Mangold. Ich wusste noch nicht mal, was ist das, Mangold? Ich hatte gerade da einen Importeur auf dem Großmarkt. Importeur bin ich zu ihm gegangen und sagte, du, meine Kunde will Mangold haben. Sagte, du, was ist für eine Shit? Also der wusste auch nicht. Ne? So ist der. Aber nächste Woche, die Woche darauf, ist ein paar Kisten Mangold gekommen. Dann sag mal, grüner Spargel. Grüner Spargel, das war nicht so wie heute. Heute findest du überall. Damals war. Und die Woche darauf, in 2 Wochen später, ist dieser grüne Spargel. Also wir haben auch diese Spezialgemüse von Italien.
Haben die Gastronomen danach gefragt?
Gastronomen, die Landsleute.
Und waren das schlichte Restaurants oder schon gut? Also wenn ich jetzt so höre, so Mangold, ja, grüner war, Spargel, war schon, das, ja, war schon Spitzengastronomie, oh,
das
oder?
War, das war Beispiel wie Restaurant L'Europeo, das war Beispiel damals Osteria Badestrasse, das war Il Ristorante.
Osteria, das muss man jetzt mal so ein bisschen erklären, das ist schon gehobenes,
ja,
Restaurant,
ja, das war,
ne?
Das war eine tolle, also das war das Beste, von die Beste, was in Hamburg damals gab. Dann war Ristorante La Vite, da hinten, wo Elysee ist, das war. Und so die Leute natürlich, du bring mal Spinat aus Italien. Und so ist das Ganze angefangen.
Und das hat ja wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass du dann so deinen erfolgreichen Weg gegangen bist, weil vermutlich haben die auch erzählt, wenn sie zufrieden waren mit dir. Und so Spitzengastronomie färbt ja vielleicht auch ein bisschen ab, oder?
Genau. Die eine hat gesagt, du besorg mal weiße Trüffel. Ich wusste noch nicht mal, was das ist. Ich sage ganz ehrlich, ich gebe zu. Ich wusste also 84, 85, ich wusste noch nicht mal, was das ist. Dann kommt der Importeur und sagt, Vincenzo, das ist keine weiße Trüffel, das ist Bianchetto. Also das ist aber Trüffel, das ist der Name von Bianchetto, diese weiße Trüffel. Ne?
Wusste ich auch nicht, dachte, der wäre immer so dunkel, der Trüffel.
Nein, das ist beide, dieser schwarz und dieser Bianchetto. Also das ist keine weiße, das ist so eine schmutzige Milchfarbe, weißt du.
Macht das geschmacklich einen Unterschied? Weiß oder dunkel?
Ich weiß, die Weiße ist irgendwie, sagen wir, feine. Also ich sehe da keine unter. Die kostet auch viermal zu viel wie die Schwarze. Der war, ich glaube, damals habe ich gekauft.
Das schneiden wir nicht raus.
Für 4.000 der Marke das Kilo. Und die hatte da diese besonders Waage, speziell zu wiegen. Also na, wie viel Gramm und so. Also das kann ich mich sowas erinnern. Ja, und da hatten wir diese mit italienischen Gemüse. Dieser ganze Assortiment.
Also das Sortiment wurde erweitert und du hast ja auch ganz viele typische Produkte aus Italien dann dazu bekommen. Genau. Pizzamehl, geschälte Tomaten.
Das kommt jetzt auch in die Zeit. Gemüse. Das kommt in die Zeit. Das kommt, diese Geschichte mit dem Mehl, geschälte Tomaten, ist gekommen durch die Kunden, was wir gehabt haben, außerhalb von Hamburg. Wir hatten eine Kundin in Flensburg, viele Italiener. Wir hatten die ganze St. Peter-Ording, Usum, Büsum. Also da im Sommer, jetzt in dieser Zeit, war die Teufel los. Also das war, das hat die Bär geprompt. Also das war richtig was los. Und diese Leute da, war die schwer, als die in Hamburg, wer soll nach St. Peter-Ording geschälte Tomaten oder. Und die Leute haben die gefragt, du, bist du mal geschälte Tomaten, bist du mal hier. Und mit solchen Leuten bin ich angefangen, dieses Assortiment zu verbreitern.
Gab es damals eigentlich dann auch schon, also geschälte Tomaten, würde ich sagen, naja gut, gibt es ja heute in der Dose irgendwie zigfach in jedem Supermarkt. Gab es das damals auch
nein,
schon?
Nein.
Das muss man vielleicht auch nochmal wissen
war,
dazu,
das
ne?
Das war nicht. Was im Supermarkt war, war diese Tomatenmarke da, ich weiß es nicht mehr. Was
Tomatenmark, das, diese kleinen Döschen. Das war, ja. Also man kann es ja nicht sehen, wir haben ja kein Bild, aber er verzieht wirklich, Vincenzo verzieht gerade richtig das Gesicht, ne? Wenn er über Tomatenmark spricht.
Du heute, wenn du siehst, Silvia, wenn du im Markt, Beispiel bei uns, ne, wenn er reinkommt, wir haben da 10, 15 verschiedene an Tomatenmarken, wir haben 10, 15 verschiedene an geschälte Tomaten, Mittelschale, San Marzano, die lange Tomate, kleine, große, Sherry-Tomate, also wir haben da echt ein Assortiment, wir haben Lust zu Hause zu kochen, hat er ganz zu tot da kochen.
Und über Sortiment werden wir auch noch ganz viel sprechen in einer Extra-Folge. Da werde ich das Vergnügen haben, mich auch immer so richtig durchzuschlemmen. Deswegen wollen wir das jetzt hier an der Stelle gar nicht so vertiefen. Also, das Sortiment ist gewachsen, was du angeboten hast, also, den Gastronomen. Und du hast auch lange mit einem Importeur zusammengearbeitet, aber dann irgendwann hast du das auch selber übernommen, oder?
Wir hatten einen riesen Kreis an Kunden. Die Menge war da und wir haben gesagt, probieren wir ein bisschen selber zu importieren. Die erste Sherry-Tomate, die erste Tomate aus Pacino, die im Frühjahr, also die Primizien, diese erste haben wir aus Sizilien importiert oder Apulien. Aber es war ein schweres Geschäft.
Was war daran so schwer?
Du kriegst eine volle LKW. Weißt du, wie viele sind eine volle LKW-Tomate? Wenn du abgeladen hast, das ist eine ganze Reihe an Paletten, Und das ist auch schwer, immer zu verkaufen. Du musst auch die Kunden haben dafür, das alles zu vermarkten. Ne?
Also einfach diese Warenmengen dann zu handeln. Ne?
Auch vom Großmarkt, das war auch ein riesiges Problem, die Platz. Wir hatten zu wenig Platz.
Also am Großmarkt hattest du ja auch erstmal nur einen kleinen Stand, oder? Wie viele Quadratmeter waren das denn?
Inzwischen jetzt sind wir in mehrere Stände. Also inzwischen sind wir angefangen mit 25 und ich glaube, wir hatten schon fast 500. Mhm. Also das war eine ganze Gang. Am Ende, wir sind reingegangen auf Großmarkt, als die Gange C102. Am Ende war Gange Andronikos, musst du verstehen. Die ganze Gange war schon uns.
Wow, und das ist nicht normal, also dass man so viel Platz, einen eigenen Gang am Großmarkt hat, oder? Das ist heute das noch nicht normal. Also das war schon außergewöhnlich damals auch.
Alles viel zu eng, ja, hast du recht. Du hast vollkommen recht.
Genau, okay, aber das reichte irgendwann dann auch nicht mehr. Und dann brauchtest du ein Außenlager, weil da eben immer mehr Ware kam, auch aus Italien, und das umgeschlagen werden musste. Und da hast du dich schon so ein bisschen in Industriegebiet gewagt, aber noch nicht direkt nach Billbrook, oder?
Hast du vollkommen recht, weil inzwischen, wir hatten auch Weine dazu genommen, aber nur die 2 Liter. Damals war nur 2 Liter Flasche für die Restaurant, also für die Pizzeria. Wir hatten eine Montepulciano, eine Chianti, eine Sauvage, nur diese große Gebinde für die Restaurant. Und natürlich, sowas brauchst du Platz. Dann haben wir gefunden, in der Amsingerstraße noch eine Lage, hatten wir die ganzen Weine, die haben wir immer da gelagert. Also das war schon ein tolles Assortiment. Mhm.
Okay, aber wie viele Mitarbeiter hattest du dann eigentlich mittlerweile, um das jetzt alles zu bewältigen?
In die Zeit,
ja nicht mehr zu zweit.
Nee, in der Zeit hatten wir schon 29 Mitarbeiter und 12, 13 Lkw. Also diese 7,5 Tonnen. Wow. Total, wir hatten da richtige Karriere gemacht. Also wir waren, ich war 7 Tage die Woche da. Ich war,
wie alt warst du denn da eigentlich?
Da war ich Mitte 40. Da hat die Kraft ohne Ende. Also da habe ich nur gearbeitet. Mhm. Kämpfen, 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 jeden Tag.
Ja, und du hast ja auch viel nachts gearbeitet. Ne? Da sprechen wir auch nochmal drüber, ja. Über deine Einstellung zum Arbeiten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf auf den Podcast. Jetzt hast du aber trotz Riesengang an Ronaco auf dem Großmarkt und dem Lager in der Amsingstraße trotzdem irgendwann... Hat der Platz nicht mehr gereicht?
Nee, die Platz hatte nicht mehr gereicht.
Du hättest ja auch sagen können, na gut, ich habe doch jetzt schon ganz schön viel erreicht. Das reicht doch. Also ich bleibe mal hier einfach. Jetzt, ich habe auch genug Arbeit. Und
aber Silvia, dann kommen wir immer zurück. Meine Vision war noch nicht. schon als junger Mann, meine Vision war groß. Also ich wollte immer was Besonderes groß. Und da mit dieser Lieferung auf dem Großmarkt und dieser ganze war alles toll. Viele, viele, viele Arbeiten. Aber das Problem war, wir mussten auch das Geld von den Restaurants immer kassieren. Also bedeutet, wenn du vom Großmarkt fertig warst, musst du dich in ein Auto setzen, mal nach Neumünster fahren zu kassieren. Mal, das war nicht so wie heute.
Hat man das Bargeld abgeholt oder
ja,
wie?
Ja,
also war nicht wie heute mit Überweisung und... Das stelle ich mir sehr lästig
vor. Also ich heute, Gott sei Dank, das ist heute. Mhm. Stell mal vor, unsere LKW haben auch so ein Gerät für die Kartenzahlung. Damals, das kannte keiner. Das war, gibst du mir das Geld, hast du die Rechnung. Und das war für mich kein Riesenproblem. Das hat viel, viel Zeit gekostet, diese Geld zu kassieren.
Und da haben die denn auch immer alle gut gezahlt dann eigentlich?
Na, also die Frage, Silvia, wollen wir übersprungen.
Gut, das sagt ja auch schon was. Ne?
So weißt du, wie das ist. Es gibt so gute Menschen, es gibt so schlechte Menschen. Es gab so Leute, schon morgens, da haben gesagt, der andere nachgekommen, deine Kette ist schon bereit. Andere Leute, die haben gesagt, ich bin nächste Woche nicht da. Also so verschiedene. Ich gab es weg, die waren pünktlich, korrekt, ich gab es weg, immer, so ist das Leben. Ich glaube, das ist heute auch noch so, korrekt und unkorrekt. Ne?
Aber ich stelle es mir extrem nervig vor, ehrlich gesagt, wenn man dem Geld dann immer so hinterherfahren muss und das alles abholen muss.
Das war schlimm und manchmal, weißt du, du warst dort müde und so und du musst da warten. Das hat mir immer das Gefühl gegeben, weißt du, diese Bettelerei, bitte gib mir mein Geld. Das war nicht schön, sage ich dir ganz ehrlich. Die ganze Arbeit hat mir Spaß gemacht, aber diese Bettelerei, das war nicht schön. Und da habe ich gedacht, also, ich glaube, inzwischen war mein Neffe da, Giovanni war da. Und er sagte, Giovanni, ich glaube, das ist die Zeit, dass wir uns hier wecken und dann was anderes machen, wo wir Abend, wenn er Feierabend ist, das Geld in die Kasse haben.
Weil abends das Geld einfach in der Kasse ist und zwar von alleine kommt und nicht, dass ihr da das abholen müsst.
Mhm. Machen wir eine Cash and Carry, machen wir... Und sind wir angefangen
Cash
zu suchen.
And carry.
Mm. Ja, zu suchen. Dann gucken wir diese Platz heute, wo wir heute sind, durch Makler haben wir gefunden. Und die zuerst hatten die wollten, ich glaube, 10 Millionen D-Mark damals haben. Sagte Mensch, das kann wir uns gar nicht leisten.
Wer wollte 9,8 Millionen
haben? Die Besitzer, die Firma Brunn. Ich sagte Mensch, das schaffen wir niemals. Aber dann mit dem Makler, mit dem Immobiliar, also Makler gesprochen, er sagte, nein, das kann man sprechen und so. Am Ende sind wir auf 6,5 Millionen untergekommen. Also war alles gut. Ich laufe und gehe zur Bank.
Ganz kurz noch die Frage, wer war denn oder was war denn vorher eigentlich hier drin?
Hier war eine Logistik. Die haben die Logistik für die ganze Ferrero-Sachen gemacht, die war Logistik für frische Ware-Logistik. Das war die ganze Halle gekühlt, die ganze Halle war ein Kühlraum.
Gut, mit anderen Worten, du hast aber hier schon eine gute Infrastruktur dann vorgefunden für deine Lebensmittel. Sagen, ne? Also du musstest nicht viel umbauen oder sowas.
Nein, später haben wir nur umgebaut, nur die Markt. Also, aber sonst die Reste, die Regale und so, die Kühlräume haben wir das gemacht.
Okay, also über 6 Millionen.
6,5.
Genau. Heute würde man sagen, naja, das zahlst du für eine Villa an der Alster, aber...
Ja. Aber
das war richtig viel Geld. Ne? Wir reden über richtig viel Geld. So, und dann brauchtest du dieses Geld. Ja. Und wie viel hattest du denn so als Eigenkapital?
Ich sage dir ganz ehrlich, keine Kapital, ich hatte nichts. Ich bin zur Bank gelaufen, zu der Hamburger Sparkasse. Und das war eine Emiro da, eine Maya, eine Moa. Also das waren meine Leute, dass sie mich immer betreut auf Großmarkt. Also waren die da. Geld brauchte für LKW oder für Kühlrahmen, die waren für mich immer da. Ich sagte, habe ich Termin gemacht, also sagte Antonaco, was können wir für sich tun? Ja, das will die alle kaufen. Ich sagte, ja, wie viele eigene Kapitale bringen? Ich sagte, einige Kapital, gar nichts, null. Ich habe nur meine Lust, ich habe nur meine Kraft, ich habe meine Vision und ich kann arbeiten. Mehr habe ich nicht. Entweder geben Sie mir das oder lassen Sie nach. Und ob du glaubst oder nicht, Silvia, ich habe 6,5 Millionen 100% finanziert bekommen. Die haben an meine Konzepte geglaubt, die haben an mich geglaubt und haben wir das gekauft. Ja, Wahnsinn, muss ich sagen. Also Wahnsinn, 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 Wahnsinn.
Ich meine, die kannten dich natürlich jetzt auch schon lange, aber trotzdem, es ist ja ein Riesenbatzen Geld.
Ja, damals war, überlege mal, ich kann dir genau noch sagen, was ich habe 6,25 Zinssatz muss ich bezahlen.
Oh.
Das ist heute gut, das ist ein bisschen, aber was zahlt, werden ja 2%, 1%, 3%, aber damals 6,25.
Gut, das muss man dann auch mal dazu sagen. Also toll, dass die Hamburger Sparkasse dir diesen Kredit gegeben hat, aber sie haben natürlich auch gut daran verdient.
Ja, natürlich, die haben Kohle verdient, ist klar. Aber andersrum, also eher die heute gewesen, hätten die mich rausgeschmissen. Das hat heute ohne Kapital.
Also,
hätten sie mich vielleicht nur einen Kaffee ausgegeben, aber mir auch nicht.
Ja. Saß du einer Frau gegenüber oder einem Mann? Oder
nee, Mann. Zwei Männer waren das.
Zwei Männer, okay.
Ja, ja.
Und haben die dich nicht erst mal ein bisschen entgeistert angeguckt?
Nee, die haben mir gesagt, ob ich wusste, was ich tue, ob mir das bewusst ist, was ich mich auf die Schulter nehme. Aber... ich war so überzeugt, die wollten ein Konzept, wir haben ein Konzept geschrieben, wie und was ich mir vorstelle und so. Und wie gesagt, am Ende haben mich geglaubt und haben die zugegeben und das Geld gegeben und haben wir das gekauft.
Also die Bank hat an dich geglaubt, vor allem du hast an dich geglaubt.
Ja.
Und das war wahrscheinlich das Wichtigste, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht... auch Menschen in deinem Umfeld oder vielleicht auch deine Familie, deine Freunde gesagt haben, sag mal, Vincenzo, was machst du denn da jetzt aber mal gut, ne? Oder? Es hätte ja auch schief laufen können, ne? Und du gehst mit einem Riesenberg Schulden irgendwie da raus.
Glaube mir, jeder hat gesagt, ich bin verrückt, ich bin ein großer Wahnsinn geworden. Was will ich hier? Ein Industriegebiet. Damals war noch nicht mal IKEA. Jetzt haben wir hier unten, wir haben IKEA, da kommen viele Leute. Aber damals war hier nichts, war nichts, nichts, nichts. Aber ich wieder mit meiner Vision, ich habe an diesen Parkplatz geglaubt. Aber ich sagte, Mensch, der Parkplatz ist da. Und die Leute, früher oder später, die kommen, weil wir sind alle bequem. Wir wollen immer mit dem Auto am liebsten noch im Bett gehen. Also das ist leider das Gottes. Und so ist das.
Man kommt hier übrigens aber auch sehr gut mit der S-Bahn hin und mit dem Fahrrad. Aber ja, die Leute sind gekommen, aber auch nicht alle sofort, oder?
Nein.
Wie waren denn die ersten Jahre hier in Billbrook, der erste Markt?
Wir haben im Juni gekauft. Wir haben am 1.7. hier reingekommen, haben wir die Schlüssel gehabt. Und die alle war sauber, war leer. Und ich glaube, zwei, drei Wochen später ist die erste LKW-Weine gekommen. Wir hatten da hinten, wo die Bistro ist, war Rampe 13. Und zu meinem Neffe Giovanni sagte, Mensch, du musst an die Rampe 13, die LKW abladen, weil ich bin so glaubwürdig, also 13 ist meine kluge Zahl, da musst du die Auto, die LKW abladen. Und so hat Giovanni auch das gemacht. Und ich war noch auf dem Großmarkt. Ich komme hier und sehe diese 30 Paletten Wein. Ob du glaubst oder nicht, wir haben die dreimal gezählt. Ich sagte, du, das kann doch nicht angehen. Also so ein riesen LKW Wein in die Jahre war wie nichts.
Ja, nichts. Sah ganz klein aus, sah sehr wenig aus, weil die Halle halt so riesig war.
Das war total verloren. Wir haben dreimal gezählt, dreimal habe ich zählen lassen. Also das stimmte nicht. Aber es war ehrlich, 30 Paletten und die Halle war groß.
Und es war ja auch noch nichts hier so rundherum. Also wir sind hier wirklich im Industriegebiet. Wie du sagtest, gab damals noch kein Ikea. Wo kamen die Leute denn dann her und wann kamen die?
Die Leute sind erst später. Also wir haben Weihnachten 2000 schon eine Kasse. Mein Neffe Giovanni saß an die Kasse. Also wir hatten ganz wenige Kunden.
Das waren Gastronomiekunden ausschließlich, oder?
Gastronomie und inzwischen auch schon ein bisschen privat.
Also dann hast du auch schon Einzelhandel quasi gemacht.
Ja, haben wir Einzelhandel.
Ja, das ist ja nochmal ein Schritt, ne?
Ich muss heute noch mal bedanken bei der Behörde in Billstedt, dass mir diese Einzelhandel hier und für die Bistro diese Konzession gegeben. Weil das war nicht so einfach, eher so ein Industriegebiet. Aber das war wie diese alte Deutsche, also die haben anders immer gedacht. Die haben gedacht, Mensch, ne Bistro, das finde ich gut in Willebruck. Das ist
dass man hier auch essen gehen kann, ja, ein Bistro, genau. Ne? Da hast du ja dann auch erweitert. Du hast dann selber auch gastronomisch sozusagen was angeboten.
Viele Leute da und dass die Leute haben das Recht, jeden Mittag was Warmes zu essen. Und deswegen hatten wir diese Genehmigung bekommen, sonst hätten wir nicht gekriegt. Muss ich sagen, also das war echt ein bisschen Glück dazu, war auch gut, also das war nötig. Aber 2001 war es hier schwer, Silvia. Wir haben ein Gesetz bei uns, sagen wir, so eine Linie. 3-4 Tage bevor die Ware abläuft, musst du von der Legale weg. Ne? Und das haben wir auch damals gemacht und wir haben viele Ware verschenkt, weil die schon kurz vor Ablaufen war. Hier unten war ein Asylhotel.
Asylbewerber.
Ja. Und wir haben da viele Ware geschenkt, weißt du, statt wegzuschmeißen, haben wir gesagt, Mensch, verschenke mal, haben wir auch was Gutes getan. Also das war schwer. Dann ist, was du dich erinnerst, ganz 2001 ist diese Geschichte in Amerika, 11. September passiert. Das war nochmal eine richtige Schlag in die Birne, sagen wir so. Das war katastrophal.
Weil?
Ja, war nichts. Die ganze Welt war am Ende, am Boden. Es scheint so, dass die Menschen alles Angst gehabt haben.
Also tatsächlich habe ich gar nicht gewusst, dass sich das so sehr auf den Konsum ausgewirkt hat. Also es kam dann weniger.
Das war eine Katastrophe. 2002 habe ich meine Versicherung haben wir verloren. Also die Versicherung wollte uns nicht mehr versichern. Dann habe ich gesagt, ja, Antonaco, geht das nicht mehr. Das ist ein Risikokunde, keine Versicherung. Du weißt, was bedeutet keine Versicherung. Die ganze Italiener, die ganze Lieferanten, das war, die haben alle angerufen, was ist los, was ist passiert? Ich habe zu den Leuten, die waren immer ganz ehrlich, gesagt, so, pass auf, ich gebe mir Mühe, ich bin hier, ich laufe nicht weg. Ich versuche, das Beste rauszumachen. Und ich muss sagen, viele Leute haben gesagt, Vincenzo, wann du uns dein Wort gibst, dass bei dir alles in Ordnung ist, du bist unsere Versicherung. Und also, die haben wenige Leute gesagt, nein, ich beliefere dich nicht mehr, aber die sind bei mir nie wieder reingekommen, nie wieder. Auch mit Entschuldigung gesperrt, es tut mir leid, und die nie wieder. Also ich habe diese Firmen rausgelassen, dafür bitte mir nicht mehr kommen. Entweder glaubst du an mir oder glaubst du nicht. Aber 90% von diesen Firmen standen die dahinter, die haben Ware geschickt. Und komischerweise, na ja, weißt du, auf einmal.
Wann wird es denn besser wieder?
Ja, auch 2002, später Sommer. Ich glaube, auf einmal, die Gott da oben hat mich gesehen, sagte, Mensch, da unten ist ein kleiner Italiener, da ein armer Italiener, der ist kurz von Selbstmord, kurz von Hektus. Hilf mal. Du, das ging auf einmal da oben, Silvia, das ist wie eine Rakete. Musst du vorstellen, dass schon 2004 habe die nächste Grundstück in Bärenberg gekauft. Also haben wir uns schnell...
In Barenfeld hast du dann deinen zweiten Mercato eröffnet. Ja.
Schnell haben wir uns erholt von diesem ganzen Schock.
Du hast halt recht schnell expandiert. Ich sag's jetzt mal wirklich. Also wir sind jetzt hier in Bilbruck in der Halskestraße 48, ja. Im Bahrenfeld am Bärenweg, ja. 24 bis 26. Und dann hast du in Hamburg noch ein Bistro mit Gelateria und kleiner Feinkostabteilung, ja, in der Hafen City eröffnet, am Sandtorkai 44. Und dazu kommen noch 8 weitere Standorte zwischen Ratingen und Eckernförde.
Köln, zwischen Köln und Eckernförde.
Köln und Eckernförde. Also Köln ist das südlichste.
Ja, ja.
Ich frage mich dann immer, Mensch, also eigentlich im Süden von Deutschland sind da doch viel mehr Italiener. Und also im Osten bist du gar nicht irgendwie, im Süden ja nur bis Köln. Und da frage ich mich, warum hast du eigentlich nicht dahin auch mal expandiert im Laufe der Jahre?
Ich habe immer gesagt, wir mussten so weit runter fahren, dass wir in einem Tag in und zurückkommen mit dem Auto. Und Köln war schon die Grenze. Also das sind von hier nach Köln 450 Kilometer. Und wenn wir ständig einmal die Woche überall die Leute besuchen und gucken wir, das schaffen wir in einem Tag. Wir fahren morgens um 6 Uhr los und da um 6, 7, 8 Uhr sind wir wieder zurück. Und weiter südlich wollte ich nicht, das hat mich nicht interessiert. Was ein gut interessanter Ort wäre in Frankfurt, aber das machen wir im nächsten Leben, in diesem Leben mag ich das nicht mehr.
Okay, das ist schon mal eine Aussage. Ja. Wir werden ja in einem der folgenden Podcasts vielleicht auch nochmal so einen kleinen Ausblick geben, was überhaupt noch so ansteht für dich oder ob du jetzt sagst, so, jetzt bin ich zufrieden und ich habe einiges erreicht und das macht mein Nachfolger, aber das erörtern wir im nächsten Podcast. Auf jeden Fall hast du ja den Laden zusammengehalten über all die Jahre, auch über Schwierigkeiten hinweg. Und mittlerweile musst du nicht mehr alles alleine managen, sondern hast viel Unterstützung. Du hast eigentlich von Anfang an immer ein bisschen Unterstützung gehabt, aber hast schon auch viel alleine durchgestanden und also erkämpft.
Letzte paar Jahre habe ich hier natürlich, mein Sohn ist da, wie gesagt, mein Neffe Giovanni ist da, genau. Mein Neffe David ist da.
Und wer alles hinter dir und dem Unternehmen Andronaco steht und wie du das Unternehmen führst und mit deinen Mitarbeitern umgehst, darüber sprechen wir im nächsten Podcast. Und ich freue mich schon drauf. Und für heute sage ich erstmal Tante Grazie und Arrivederci.
Silvia, es war eine Ehre. Dankeschön.
Alla prossima.
Hat Spaß gemacht mit dir. Alla prossima.
Bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.